Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levente Aktobrak. Guten Morgen. Willkommen zu unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Genitalverstümmelung in Gambia bald wieder legal. Weltweit sind laut UNICEF rund 230 Millionen Mädchen und Frauen von der Beschneidung betroffen. In dem westafrikanischen Land Gambia könnte möglicherweise das Verbot von 2015 kippen und die Genitalverstümmelung wieder legalisiert werden. Der oberste muslimische Rat dort sagt, die Beschneidung sei von Allah angeordnet. Ein zu attraktiver Jesus. In Sevilla nennt man die Tage von Palmsonntag bis Ostersonntag Semana Santa. Bei den Touristen sind diese Tage sehr beliebt. Das Werbeplakat zu der Woche löste allerdings eine heftige Debatte aus. Das Jesus-Abbild war für viele Gläubige zu sexy. Und in Deutschland praktizieren Millionen Menschen Yoga. Besonders im Internet kursieren aber viele falsche Infos, wie etwa, dass Yoga schon 5000 Jahre alt sei. Wir machen einen Faktencheck. Es ist nicht nur ein afrikanisches Problem. Auch in verschiedenen asiatischen Ländern wie auch im Nahen Osten werden Mädchen und Frauen beschnitten. Diese gängige Praxis wird zumeist mit religiöser und kultureller Tradition in den jeweiligen Ländern begründet. In Gambia zum Beispiel war die weibliche Genitalverstümmelung seit 2015 verboten. In dem westafrikanischen Land leben knapp 2,5 Millionen Menschen. Die große Mehrheit sind Muslime. Das Parlament in Gambia hat jetzt entschieden, einen Gesetzentwurf zu prüfen, der Genitalverstümmelung künftig nicht mehr unter Strafe stellt. Das Verbot könnte also wieder aufgehoben werden. Treibende Kräfte dahinter sind einflussreiche Muslime und der oberste muslimische Rat Gambias. Vor der Sendung habe ich darüber mit meiner Kollegin Katrin Gensler in Westafrika gesprochen und sie gefragt, wie es zu diesem Gesetzentwurf kam.
Diesen Gesetzentwurf hat Anfang März ein Abgeordneter eingereicht. Große Unterstützung hat er von bekannten und einflussreichen Muslimen erhalten. Darunter ist auch der oberste muslimische Rat Gambias. Eigenen Angaben zufolge ist das die oberste islamische Autorität im Land. Vergangenes Jahr hat er schon eine Fatwa erlassen, in der es heißt, Allah habe die Beschneidung von Frauen angeordnet. Schon in dieser Fatwa gab es die Aufforderung, das Verbot zu überdenken. Die Dynamik ist dann allerdings entstanden, weil vergangenes Jahr erstmals 3 Frauen wegen Genitalverstümmelung zu Geldstrafen verurteilt worden sind.
Wie argumentiert denn der oberste muslimische Rat?
Der oberste muslimische Rat bezieht sich auf authentische Überlieferungen des Propheten, die sogenannten Hadithen, die die Legitimität nachweisen sollen. Er geht da aber auch nicht auf irgendeine spezielle, besondere ein. Er spricht nur von mehreren. Sagt auch, es sei eine Tugend im Islam und eine ererbte Praxis. Man spricht da auch von einer sogenannten Sunna-Beschneidung, das heißt einer empfohlenen Beschneidung. In diesem Fall heißt es, dass ein winziger oberer Teil der Klitoris abzuschneiden sei. Abgelehnt, das hat der oberste muslimische Rat allerdings auch betont, wird das Zusammennähen der Vulvalippen sowie die komplette Entfernung der Klitoris.
Also der muslimische Rat versucht jetzt, das religiös zu begründen, wobei eigentlich in dem Koran über eine weibliche Beschneidung nichts steht.
Genau, das stimmt. Aber in dieser Fatwa, die auch online nachzulesen ist, sagt er, es gebe verschiedene Überlieferungen und der oberste muslimische Rat bezieht sich darauf.
Folgen denn überall Muslime dieser Argumentation?
Nein. Weltweit gibt es große Debatten, ob es sich um Religion oder Traditionen handelt. Diese Praxis wird auch in Nachbarländern praktiziert, zum Beispiel im Senegal. Da sind etwa 71% der Mädchen und Frauen betroffen. Ganz anderes Beispiel ist allerdings Niger. In dem Sahelstaat wohnen so 25 Millionen Menschen und fast alle sind muslimisch. Die Anzahl der Christinnen und Christen liegt bei unter 1%. Dort liegt aber die Rate jener Frauen, die Genitalverstümmelung erlebt haben, bei etwa 2%. Dort ist sie nämlich schon seit 2003 verboten und es gibt auch Gefängnisstrafen. Anderes Beispiel ist auch der Irak. Dort sind etwa 8% der Mädchen und Frauen betroffen. Das heißt, Religion und in diesem Fall der Islam ist kein Argument dafür.
Auch in Gambia ist die Mehrheit der Menschen muslimischen Glaubens. Und dann gibt es aber noch 10% etwa Christen. Gibt es denn eine Reaktion im Land, in Gambia, von den Christen ja zu diesem Vorstoß?
Von den christlichen Kirchen hat es bisher meines Wissens noch keine Reaktion gegeben. Tatsächlich ist der oberste muslimische Rat da sehr präsent in den Medien. Christen haben sich da noch nicht geäußert. Es kann auch sein, dass sie eher verhalten sind, weil die Muslime ja die große Mehrheit bilden und dass man da mit Kritik eher vorsichtig ist.
Wie viel Widerspruch gibt es denn in Gambia selbst?
Kritik gibt es vor allem von jungen Frauen, von Nichtregierungsorganisationen und Aktivistinnen. Die sagen ganz klar, es handle sich dabei um Körperverletzung mit physischen und psychischen Folgen. Genitalverstümmelung passiert ja im Verborgenen und dafür verantwortlich sind auch Frauen, die wird von Frauen durchgeführt. Es kommt oft dazu, dass die Messer nicht steril sind, es gibt keine Schmerzmittel und keine Wundversorgung. Und Nichtregierungsorganisationen sagen auch immer wieder, es gibt Fälle von Todesopfern. Mädchen sterben nach einer Genitalverstümmelung. Diese Kritik äußern übrigens Frauen, die selbst Muslima sind. Die Debatte zeigt allerdings auch noch was anderes. Es handelt sich tatsächlich auch um einen Generations- und Geschlechterkonflikt. Im muslimischen Rat sitzen vorwiegend ältere Männer. Und die Kritikerinnen sagen jetzt, diese Männer sollen ihnen nicht ihre Religion erklären. Es ist also auch eine Debatte um Mansplaining und männliche Bevormundung.
Bereits 2012 gab es eine einstimmige verabschiedete UN-Resolution, um weibliche Genitalverstümmelung zu eliminieren. Trotzdem haben in Gambia laut UNICEF 46% aller Mädchen unter 14 das noch erlebt. Warum geht das so langsam voran?
Die Praxis wird generell wenig hinterfragt und es gibt durchaus bis heute Eltern und auch Mütter, die sie weiterhin befürworten. Das hängt damit zusammen, dass es gesellschaftlichen Druck gibt und auch Angst vor Stigmatisierung, wenn man sich dem widersetzt. Generell ist es so, dass weniger Verbote das ändern, sondern mehr Aufklärungsarbeit. Es gibt zum Beispiel Projekte mit ehemaligen Beschneiderinnen. Die gehen zusammen mit Krankenschwestern, Ärzten und Ärztinnen in Dörfer und sprechen dort über die gesundheitlichen Folgen. Zu diesen Terminen kommen Frauen, kommen Mütter, kommen Imame und auch Dorfälteste. Und diese Beschneiderinnen erklären ganz klar, warum sie ihre Meinung dazu auch geändert haben und diese Praxis nicht mehr fortführen wollen. So wird dann mittelfristig eher ein Umdenken zustande kommen.
Sollte das Verbot in Gambia kippen und die weibliche Genitalverstümmelung wieder legalisiert werden, wäre Gambia das erste Land, das wieder den Schritt zurückmacht. Das Gespräch mit der Kollegin Katrin Gänzler haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ein Jesus-Plakat sorgte zu Beginn des Jahres für ein dickes Aufsehen in der Stadt Sevilla im katholischen Spanien. Der abgebildete Jesus sei zu sexy, sagten die religiösen Kritiker. Das Plakat sollte eigentlich werben für die Semana Santa, die Tage nach Palmsonntag bis Ostersonntag. In diesen Tagen ist die andalusische Stadt besonders bei den Touristen begehrt. In Sevilla ziehen etliche Prozessionen durch die Altstadt. Werbeposter findet man darum in der Stadt vergeblich. Die Stadt Sevilla hat das aufreizende Jesus-Poster erst gar nicht aufgehängt. Simon Berninger hat den Künstler zu dieser Debatte befragt. Er war selbst in der Stadt, die sich gerade auf die Festwoche vorbereitet.
Sevilla putzt sich heraus für die Semana Santa. Die Woche vor Ostern beschert der Hauptstadt der südspanischen Region Andalusien alljährlich ein Touristenhoch. Da werden Graffitis überstrichen, Fassaden aufgehübscht und die Altstadt festlich geschmückt. Nur die Werbung für den Anlass des Aufwandes sucht man in diesem Jahr nahezu vergeblich.
El cartel es el que anuncia la Semana Santa.
Wegen der Kontroverse, die das diesjährige Plakat hervorgerufen hat, hängt es kaum in der Öffentlichkeit, sagt die 63-jährige Manuela aus einem Vorort von Sevilla. Um das umstrittene Motiv stattdessen im Original zu sehen, ein Ölgemälde des Künstlers Salustiano Garcia, ist die Spanierin in die Fundación Carasol in die Altstadt von Sevilla gekommen. Dort gastiert der Künstler derzeit mit einer Ausstellung, in der auch das Originalgemälde des strittigen Semana Santa Plakats zu sehen ist. Vor rotem Hintergrund steht ein lebensgroßer Jesus mit nacktem Oberkörper. Um seine Taille ist eine Kordel gebunden. Drumherum ist ein Leinentuch gewickelt, das gerade so den Schritt bedeckt. Damit ist klar, hier wird Jesus nach Passion und Kreuzigung gezeigt, als der Auferstandene. So kann der linke Zeigefinger auch auf ein Wundmal unter der rechten Brustwarze zeigen. Laut Johannesevangelium soll ein Soldat dem Gekreuzigten mit einer Lanze in die Seite gestochen haben, um zu überprüfen, ob er auch wirklich gestorben ist. Doch der athletische Jesus auf dem Gemälde lebt, schaut den Betrachter durch die langen schwarzen Haare hindurch direkt in die Augen, als wolle er sagen: Seht her, ich habe das Leiden hinter mich gebracht, ich bin auferstanden, in voller Pracht und Schönheit. Der Künstler Salustiano Garcia sieht sich und seinen Christus damit ganz auf dem Boden der kirchlichen Verkündigung.
Als ich das Gemälde angefertigt habe, dachte ich, es sei sogar zu traditionell. In der Karwoche stehen ja das Leiden, der Tod und die Auferstehung im Mittelpunkt. Ich wollte aber meiner Linie als Künstler treu bleiben. Mir geht es immer um das Lichtbringende, die Hoffnung. Daher habe ich mich bei dem Plakatmotiv auch für das Hoffnungsvollste im Programm der Semana Santa entschieden, eben die Auferstehung.
Betrachterin Manuela hat noch weitere Anknüpfungspunkte an die Tradition der Kirche entdeckt. Der Künstler hat seinen Jesus nämlich nicht mit einer Dornenkrone gekrönt, sondern mit drei goldenen Lichtstrahlen. Sie stehen für den Sieg über das Böse, den Tod und die Dunkelheit. Genau so ist auch der traditionsreiche Cristo del Amor, der Christus der Liebe, in einer Kirche in Sevilla geschmückt. Und auch die Bedeckung mit Kordel und Stoff zitiert die Darstellung eines Heilands in einer Kirche in Sevilla.
Zwei Darstellungen also, wie wir sie hier schon immer in Sevilla sehen können. Und die Farbe Rot ist charakteristisch für die Semana Santa. Auch das lange schwarze Haar ist typisch für Christus. Aber die Leute in Sevilla haben das nicht verstanden. Sie haben nur einen sexy Jesus gesehen.
Auch über Sevilla hinaus hat Spanien über den vermeintlich obszönen Jesus diskutiert. Manche meinen, es sei Blasphemie, Jesus so schön und aufreizend darzustellen. Der Gestalt ließe sich besser eine Schwulenparade bewerben als die heilige Woche vor Ostern, hieß es gar in der italienischen Presse. Dabei bekam auch Künstler Salustiano Garcia den Auftrag, wie üblich, vom Generalrat der Bruderschaften, die Semana Santa alljährlich auf die Beine stellen.
Natürlich ist es eine große Sache, das Plakat entwerfen zu dürfen. Und auch die ganze Aufregung drumherum zeigt ja, dass es ein wichtiger Auftrag ist, den auch nur Künstler bekommen, die ein gewisses Renommee haben. Wer den Auftrag bekommt, hat volle Freiheit. Ich habe dann aber auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, die an der Semana Santa beteiligt sind, mit Leuten aus den Bruderschaften, Priestern. Auf sie kann ich mich also berufen, aber keiner hat mir irgendwelche Vorgaben gemacht. Und so habe ich meinen eigenen Sohn als Modell für meinen Jesus genommen.
Der Schöpfer des Gemäldes wählte also seinen Sohn als Vorbild, um den Sohn Gottes zu porträtieren. Künstlerischen Hochmut witterte darin öffentlich niemand, stattdessen verharrte die Kritik bei der scheinbar frevelhaften Schönheit des Auferstandenen. Unterstützung erhielt der Künstler allerdings von keinem Geringeren als dem Erzbischof von Sevilla. José Ángel Saiz Meneses verteidigte die Kunstfreiheit und rief dazu auf, das Niveau der Debatte zu heben. Die Leute sind verrückt, meint Manuela nach ihrem Besuch in der Ausstellung. Zu Hause kann sie den halbnackten Christus jetzt so oft anschauen, wie sie will. Sie hat gerade so noch einen Ausstellungskatalog ergattert, der mit dem athletischen Jesus auf dem Cover auch nur in geringer Auflage erschienen ist.
Sevilla, Semana Santa und das sexy Jesus-Poster, Simon Berninger berichtete. Es gibt in vielen Städten in Deutschland zahlreiche Yoga-Studios und Yogaschulen. Millionen Menschen suchen in unserer schnelllebigen, modernen Zeit damit nach Entspannung. Und im Laufe der Geschichte haben sich zahlreiche Mythen über den Ursprung und die Entwicklung des Yoga verbreitet. Yoga wird zum Beispiel oft viel älter dargestellt, als es eigentlich ist. Unsere Autorin Mechthild Klein hat mit einer Religionswissenschaftlerin und einer Indologin gesprochen und dabei einige Mythen über Yoga einem Faktencheck unterzogen.
Entspannung durch Yoga, das suchen viele Menschen auf der Yogamatte. Rund um Yoga halten sich jedoch hartnäckig falsche Vorstellungen. In zahlreichen Online-Magazinen über Yoga, auf Websites und in älteren Büchern über Yoga und manchmal auch im Unterricht werden immer wieder Mythen über Yoga verbreitet. Mythos Nummer 1. Die Ursprünge des Yoga gehen 5000 Jahre zurück. Doch so alt ist Yoga nicht, sagt die promovierte Religionswissenschaftlerin und Indologin Laura von Ostrowski.
Der wissenschaftliche Konsens hat sich von der Aussage, dass Yoga 5000 Jahre alt ist, entfernt.
Woher kommt dann die Vorstellung, Yoga sei so alt? Vermutlich von Tonsiegeln aus der Indus-Talkultur um 3000 vor unserer Zeitrechnung. Darauf ist eine kleine, sitzende menschliche Figur mit Geweih zu sehen. Die Sitzhaltung wurde als Yoga-Sitz gedeutet. Fälschlicherweise, sagt von Ostrowski.
Das war eine Datierung, die mit Siegeln aus der Indus-Kultur zusammenhing, eine ganz alte Kultur in Indien. Und der wissenschaftliche Konsens aktuell ist, dass Yoga als meditative Versenkungspraxis verstanden, zuverlässig erst in der Zeit und im Umfeld des Buddhismus und der Upanishaden angesiedelt werden kann. Und das ist ungefähr vor 2500 Jahren.
Anders gesagt, erst um 500 vor Christus finden sich Ideen des Yoga. Damals suchten die Asketen im alten Indien nach Wegen, um sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburt zu befreien. Es waren Gegenbewegungen zum Opferkult und den Ritualen der damals verbreiteten vedischen Religion, der ältesten Religion Indiens. Mythos Nummer 2. Auch die fließenden Körperstellungen, Asanas genannt, sind uralt. Aber im frühen Yoga hat man ganz andere Übungen gemacht.
Also es gibt keine Beweise dafür, dass Asanas in vorchristlicher Zeit etwas anderes bezeichnet haben als einen Sitz. Und tatsächlich die Asanas, die wir heute damit verbinden mit dem Begriff, die kommen viel, viel später.
Corinna Mailloir forscht über die Ursprünge des Yoga an der Universität Hamburg und sie gibt Fortbildungen für Yogalehrer. Ursprünglich waren Asanas nur Sitzhaltungen für Meditationen und Atemübungen. Die Yogis strengten sich an, sammelten innere Hitze, genannt Tapas, um mit diesem spirituellen Verdienst gleichsam ihr Karma zu verbrennen. Das Ziel? Erlösung. Ausstieg aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Loire verweist auf Askesepraktiken der frühen Yogis. Ähnliche Übungen kannte schon der Religionsstifter Siddhartha Gautama, der historische Buddha.
Aber der Buddha, der beschreibt sehr, sehr konkret, dass er zum Beispiel Atemübungen ausprobiert hat, um seinen eigenen Weg der Erlösung zu finden. Er hat Atemübungen ausprobiert, er hat Fasten ausprobiert, er hat verschiedene Praktiken ausprobiert. Und hat die dann verworfen, um dann seinen eigenen mittleren Weg zu finden.
Die Körperstellungen, die heute als Asanas bezeichnet werden, kommen erst viel später in die Yoga-Strömungen. Erst ab 1000 nach Christus mit dem Beginn des Hatha-Yoga, erklärt Indologin von Ostrowski.
Im mittelalterlichen Hatha-Yoga ändert sich das dann. Also da sieht man schon in Indien selbst, dass sich Motivationen und Ziele von Asana ändern. Dann sind es auch nicht mehr nur Sitzhaltungen, sondern auch stehende und andere Arten, drehende Haltungen und so weiter. Da kommen dann auch so Motivationen wie Gesundheit dazu. Und im Hatha-Yoga geht es um nochmal neue Ziele, also Energievorstellungen, Energielenkungen, auch zum Ziele von Erlösung letztendlich.
Noch viel jünger ist der berühmte Sonnengruß mit seinen fließenden Bewegungen, der Surya Namaskar.
So Gebetsübungen an den Sonnengott gibt es schon lange. Die sehen natürlich anders aus wie das, was heute der Sonnengruß ist. Und der Sonnengruß selbst, der hat sich tatsächlich erst in den 10er, 20er Jahren entwickelt durch einen Raja von Ont, der gymnastische Übungen mit ins Yoga gebracht hat. Also da ging es beim Sonnengruß einfach auch darum, sich fit zu halten.
Mythos Nummer 3. Yoga ist ein rein indisches Produkt. Doch neuere Forschungen belegen, dass Yoga gerade in den letzten 200 Jahren viele Elemente aus europäischen Gymnastikbewegungen aufgenommen hat, während der Kolonialzeit.
Besonders tatsächlich schwedische Gymnastik und dänische Gymnastik, weil die in Indien extrem verbreitet war.
Das Ergebnis war, dass nicht nur Gymnastikübungen im Yoga auftauchten, auch der Unterricht änderte sich. Einst wurde Yoga im Einzelunterricht weitergegeben, zwischen Lehrer und Schüler. Der gemeinsame Gruppenunterricht wurde aus westlichen Gymnastikbewegungen übernommen. Es ist eine gegenseitige Beeinflussung und Befruchtung.
Wir müssen verstehen, dass Yoga von Indien nach Europa und Amerika reiste, in Indien eigentlich nicht groß verbreitet war, sich auf diesem Weg des Kulturkontaktes verändert hat, an die Moderne angepasst hat und dann zurück nach Indien kam. Aber bereits als ein verändertes Produkt.
Ein Beispiel. Eine sehr beliebte Yoga-Übung stammt ursprünglich aus dem Westen. Diese Asana heißt Katze-Kuh.
Das ist etwas, was man im Vierfüßlerstand ausführt und in so eine Rückwärtsbeuge geht und in einen Buckel geht. Und Katze-Kuh kennen wir nicht aus der Yoga-Tradition. Dafür kennen wir etwas, das hieß Bucking Bronx, also buckelnde Wildpferde. Genau diese Übung kennen wir von einer Engländerin, Molly Baggett-Stacks, die in den 20er Jahren die Female League of Beauty in England entwickelt hat.
Die Forschung weiß zwar nicht genau, wann exakt die Katze-Kuh-Übung in den Yoga kam, aber sie ist heute nicht mehr wegzudenken. Laura von Ostrowski ist fasziniert von dieser gegenseitigen Beeinflussung.
Der Vermischungsprozess, der ist so lange schon am Laufen, dass es manchmal viel schwieriger ist, als bei diesen Übungen zu sagen, was ist wann, wo, wie in den Yoga reingekommen. Zum Beispiel stehende Haltungen, die finden wir auch nicht so in den Yoga-Texten. Also die große These ist, dass auch die stehenden Haltungen, die wir in den Yoga-Stilen haben, wie Trikonasana, das Dreieck etc., erst Anfang des 20. Jahrhunderts dort reingekommen sind aus Gymnastiktraditionen.
Der moderne Yoga ist eine Mischung aus modernen Ansichten über alte Yoga-Philosophien mit romantischen Einflüssen aus dem westlichen Transzendentalismus, aus Beatnik und Esoterik der Hippies. Und so wurde aus den einst weltabgewandten asketischen Yoga-Bewegungen eine auf Fitness und Gesundheit konzentrierte, lebensbejahende Yoga-Bewegung. Ohne diese weltbejahende Seite hätte sich Yoga im Westen auch nicht verbreitet, schätzt Laura von Ostrowski.
Sehr interessant finde ich, wenn sich Motivationen eben auch austauschen. Also wenn eine Übung, die vorher zum Beispiel wie eine Umkehrhaltung, eine asketische Haltung war und diese Übung dann plötzlich eine Verjüngungsübung für Schönheit und eine Übung für erschlaffte Bauchdecken oder sowas wird, da passiert ein richtiger Kulturtransfer sozusagen, dass einfach Übungen, die ähnlich aussehen, werden plötzlich mit vollkommen neuen Bedeutungen aufgeladen.
Heute schauen Yoga-Praktizierende verstärkt auf die Wurzeln des Yoga. Doch einen Ur-Yoga gab es nie. Vielfalt gehört zu den Yoga-Strömungen dazu. Es gibt theistischen und atheistischen Yoga, Yoga für Gesundheit oder als Therapie. Auch dass aus einer ursprünglich asketischen Haltung eine Verjüngungsübung wurde, ist Teil der Geschichte, sagt Laura von Ostrowski. Ein Zurück zu einem vermeintlich echten Yoga, das funktioniert nicht.
Yoga-Mythen und Irrtümer, ein Beitrag von Mechthild Klein. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Luisa Mayer und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Marktplatz und meiner Kollegin Dorothee Holz. Musik